Wir haben heute den vierten Advent und auch noch gleichzeitig Heiligabend. Und da habe ich mir für die Predigt heute die Weihnachtsgeschichte rausgesucht. Und zwar die Weihnachtsgeschichte nach Johannes. Ja, wir kennen ja meistens so die Klassiker von dem Lukas- oder Matthäus-Evangelium. Ja, wie beginnen die? Begab sich aber zu der Zeit da und so weiter. Ja, das sind bekannte Worte. Wir haben vielleicht auch heute noch viel gelesen, also heute an dem Tag auch speziell. Aber auch der Johannes hat in seinem Evangelium und auch in der Offenbarung jeweils eine Weihnachtsgeschichte drin. Und ich will uns aus dem Johannesevangelium diese auch predigen. In den ersten Versen des Johannesevangeliums geht es darum, und zwar vor allem um die Größe, um die Gottheit und Erhabenheit unseres Herrn Jesus. Das ist einer der Texte, über die man eigentlich so viele Predigten machen könnte, ohne sich zu wiederholen, vor allem weil da so viel aus dem Alten Testament auch drinsteckt. Aber ich denke, ich habe so die zentralen auch Aspekte rausgegriffen. Und will uns als Predigtext Johannes 1, Vers 1 bis 5 und Vers 14 lesen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und noch Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich bete noch. Vater, wir wollen jetzt auf dein gutes Wort jetzt auch hören und dich bitten, dass du zu uns redest. Ja, und du schenkst, dass ja, uns diese erhabene Botschaft auch hier von Weihnachten, dass sie uns ergreift und ja, ganz neu wieder auf dich ausrichtet und auch unser Leben verändert. Danke dir dafür. Amen. Ich habe den Text überschrieben, die Gottheit und Erhabenheit Christi. Und es geht zuerst in Vers 1 und 2 um die Göttlichkeit des Wortes. Vers 3 um die Schöpfermacht des Wortes, in Vers 4 und 5 um die Notwendigkeit des Wortes und dann noch in Vers 14 um die Menschwerdung des Wortes. Also Göttlichkeit, Schöpfermacht, Notwendigkeit und Menschwerdung des Wortes. Ganz kurz vom Kontext her, wenn wir jetzt aber nur so ins Johannesevangelium reinspringen. Im Alten Testament, da wird uns klar gemacht, dass wir unbedingt einen Retter brauchen, um überhaupt zu Gott gehören zu können und nicht unter seinem Gericht zu stehen. Ja, das hat gleich angefangen, dass Gott es schon so richtig offensichtlich gemacht hat nach dem Sündenfall in der Verheißung von 1. Mose 3, Vers 15, die wir vorhin schon gehört haben, dass einer kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und dann geht es weiter, dass wo über Noah geführt werden, ja, der zwar nicht dieser Retter war, aber schon ganz viel von diesem Retter uns auch zeigt in verschiedenen Bildern. Komm weiter zu Abraham, bei dem es genauso war, Mose, dann auch das Gesetz mit all seinen Facetten zeigt es ganz viel in verschiedenen Bildern, mit den Opfern, mit der Stiftshütte und so weiter. Die Propheten, die predigen es uns, alles deutet eben auf Christus hin, schon im ganzen Alten Testament zieht sich durch die Schrift durch, letztlich die Aussage, dass die Erlösung aufgezeigt wird und mit jeder weiteren Offenbarung auch konkretisiert wird. Dann kommen wir ins Neue Testament, das mit den Evangelien beginnt, wo wir dann sehen, diese Erlösung, die uns davor aufgezeigt und immer weiter konkretisiert wurde, diese Erlösung wird jetzt vollbracht durch Christus. Die Apostelgeschichte schließt dann an, wo gezeigt wird, die Erlösungsbotschaft breitet sich jetzt aus. In den Briefen wird dann gezeigt, wie die Gemeinde jetzt in dieser Erlösung leben soll. Und zum Schluss haben wir noch die Offenbarung, die zeigt, die Erlösung, die wird auch vollendet, nämlich in der himmlischen Herrlichkeit. Jetzt haben wir hier einen Text aus den Evangelien und der soll uns zeigen, wie diese Erlösung jetzt vollbracht wird. Und ein Schwerpunkt dabei ist natürlich Weihnachten. Ja, diese Erlösung, die spielt zumindest in den Evangelien, spielt sie sich zwischen Weihnachten und Ostern ab und auch alles dazwischen, das Leben Jesu, ist genauso wichtig. Aber ein zentraler Punkt ist Weihnachten, die Menschwerdung des Wortes. Als der Johannes sein Evangelium geschrieben hat, da gab es diese anderen drei schon. Matthäus, Markus und Lukas, die waren schon da. Und die haben bewiesen vom Alten Testament her, dass Jesus dieser versprochene Retter ist. Ja, der schon damals versprochen wurde, es wird einer kommen, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Dieser Nachkomme der Frau, der ist jetzt da. Und durch die ganzen anderen wurde es ja auch verheißen. Das zeigen vor allem diese drei Evangelien. Der Johannes, wenn es letztlich genau das Gleiche zeigen, wählt aber einen anderen Schwerpunkt aus und er will uns den Sohn Gottes vorstellen. Und zwar als den erhabenen Gott selbst. Deswegen ist seine Weihnachtsgeschichte über die Menschwerdung Jesu auch, hört sich ein bisschen anders an. Ja, sie beginnt eben zum Beispiel mit der Ewigkeit und Erhabenheit. Ja, während so die anderen Evangelien mehr so nach unten schauen und uns den Menschen Jesus Christus zeigen, der so besonders ist, dass er Gott sein muss, zeigt uns Johannes zwar das Gleiche, auch in den gleichen Geschichten, ja, und wohl genau das Gleiche passiert ist, will uns damit aber noch einen weiteren Schwerpunkt zeigen, der genauso wichtig ist, indem er gar nicht so sehr nach unten schaut, sondern er schaut mehr nach oben und zeigt uns den Gott Jesus Christus, der so besonders ist, dass er Mensch wurde. Und ich denke, neben der Dreieinigkeit ist diese Menschwerdung Jesu eines der größten Geheimnisse, die uns die Bibel vorstellt. Gott wird Mensch und bleibt trotzdem Gott und ist aber bis heute auch weiter Mensch geblieben. Ja, sein Menschsein hat der Herr Jesus nie abgelegt. Er ist bis heute Mensch und Gott gleichzeitig und das im Himmel. Schauen wir uns also diesen ersten Teil an, die Göttlichkeit des Wortes. Ich lese uns nochmal Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Aus dem Kontext her wird ziemlich klar, mit diesem Wort, ja, das hier so fast irgendwie philosophisch beschrieben wird, mit diesem Wort ist Jesus Christus selbst gemeint. Und jetzt heißt es hier, im Anfang war dieses Wort. Ja, wenn wir das lesen, okay, im Anfang, müssen wir fragen, okay, um welchen Anfang handelt es sich? Und da ist immer gut, wenn wir die Schrift auch mit der Schrift auslegen und uns das gar nicht selber überlegen, dann machen wir gar nicht so viel falsch. Und wenn es heißt im Anfang, dann können wir ja mal ganz an den Anfang der Bibel gehen und von dort aus mal durchblättern. Aber wir werden merken, so weit müssen wir gar nicht blättern. Denn wie beginnen die ersten Verse der Bibel? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wenn wir jetzt die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die Septuaginta, nehmen, dann beginnt die mit exakt den gleichen Worten wie das Johannesevangelium. Beziehungsweise andersrum, die Septuaginta gab es schon davor, also das Johannesevangelium beginnt mit exakt den gleichen Worten wie das Alte Testament. Und das ist kein Zufall, dass Johannes genau so beginnt. Er will uns nämlich sagen, in diesem Anfang, als Gott Himmel und Erde schuf, war dieses Wort, war Jesus Christus schon dabei. Er war da. Johannes möchte uns zeigen, dass dieses Wort Jesus, dass er dieser Schöpfer ist, der uns ganz am Anfang vorgestellt wird. Er ist das Schöpfungswort Gottes, das durch das Gott im ganzen Alten Testament spricht. Wenn es da heißt, und Gott sprach und es war, dann ist es Jesus Christus. Wenn ein Jude das damals gelesen hat, was einer seiner Volksgenossen, der Johannes, da geschrieben hat, dann hat er große Augen gemacht. Also entweder hat er ihn als Gotteslästerer versucht zu steinigen, oder er hat große Augen gemacht und gestaunt und hat gesagt, was, das Wort Gottes aus dem Alten Testament, das ist der Herr Jesus? Dann spricht ja schon das ganze Alte Testament von ihm. Dann muss ich ja gar nicht nur nach bestimmten Prophezeiungen gucken, dann spricht das ganze Alte Testament von ihm. Und Johannes sagt, ja, genau so ist es. Dieser Jesus, er ist die Verkörperung des göttlichen Wortes. In ihm ist alles Wort zusammengefasst, das jemals von Gott ausgegangen ist. Er ist der Handelnde, er ist die Exekutive Gottes, wenn Gott im Alten Testament redet. Und wenn ihr das Wort, das schöpferische, göttliche, wunderwirkende Wort, das euch im ganzen Alten Testament begleitet, wenn ihr das erkennen wollt, dann schaut euch diesen Jesus an. Dann schaut euch dieses Baby an, das dort im Stall geboren wurde von der Jungfrau. Er ist dieses Schöpferwort aus dem ganzen Alten Testament. Und es zeigt uns der Johannes durch eine Steigerung. Er sagt nämlich, dieses Wort war schon im Anfang. Dann sagt er, das Wort war nicht nur im Anfang, sondern dieses Wort war bei Gott. Und dann steigert er es nochmal und sagt, und dieses Wort war sogar Gott. Jetzt, was bedeutet es im Einzelnen? Im Anfang war das Wort. Also es war schon im Anfang bei der Schöpfung da. Dieses Wort hat schon existiert, als die Schöpfung gemacht wurde. Ja, deswegen redet man auch von der Präexistenz Christi, der Vorherexistenz Christi, bevor er dann auch geboren wurde als Mensch dort in Bethlehem. Ja, er begann nicht erst dort im Stall oder 9 Monate vorher zu existieren. Nein, ihn gibt es schon immer. Er ist ein Ewiger. Und wer ewig ist, der muss Gott sein. Wer schon da war, bevor irgendwas geschaffen wurde, der muss selbst dieser Gott sein, der das alles geschaffen hat. Es gab nie einen Moment, in dem dieses Wort nicht da war. Er war schon immer beim Vater. Also, im Anfang war dieses Wort und dieses Wort hat geschaffen. Gott, der Vater hat gesprochen, der Sohn hat es ausgeführt und der Heilige Geist war genauso da und hat es letztlich dann in die Tat umgesetzt. Jetzt das Zweite ist, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Also dieses Wort hat Gemeinschaft mit Gott gehabt. Ja, waren gemeinsam da. Ja, zum Beispiel in Vers 18 heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Also hier heißt es, niemand war jemals so bei Gott. Nicht mal die Engel haben ihn so gesehen. Nur der Sohn, der im Schoß des Vaters ist. Und der Schoß ist so vom Biblischen her, zeigt so diese engste Beziehung, die man überhaupt haben kann. Also, so in dieser engsten Beziehung war Jesus Christus mit Gott. Und das ist ein Hinweis auf einen Aspekt der Dreieinigkeit, nämlich Christus, er ist bei Gott. Das heißt, er ist eine eigenständige Person innerhalb der Gottheit. Eine einzelne Person. Aber dann heißt es gleich weiter, nachdem, dass er im Anfang war und bei Gott, heißt es, und das Wort war Gott. Also hier wird jetzt gesagt, und dieses Wort, das von Anfang an da war, bei Gott, ist auch noch Gott. Also wir sehen, es sind doch keine zwei Götter hier, die uns vorgestellt werden. Okay, das Wort ist irgendwie ewiges, Jesus Christus, und dann noch Gott als zwei Götter. Nee, es wird uns jetzt doch als eins vorgestellt. Und das ist eben dieses andere große Geheimnis, die Dreieinigkeit. Ja, der Heilige Geist wird uns noch später vorgestellt im Johannesevangelium, aber da haben wir es dann wirklich, wird uns in der gleichen Art und Weise vorgestellt. Wir haben drei Personen in einem, einen dreieinigen Gott. Das ist dieses zweite sehr große Geheimnis, das uns Gott zeigt, neben der Menschwerdung dieses Wortes, dass jetzt eine Person dieser Dreieinigkeit Mensch wird und trotzdem Teil dieser Dreieinigkeit bleibt. Später hängt diese zweite Person der Gottheit, die in so inniger Gemeinschaft mit Gott, dem Vater selbst war, hing als Mensch am Kreuz und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er trug die Schuld und Gott richtete diese Schuld und ließ all seinen Zorn darüber an seinem Sohn aus und hatte ihn deswegen verlassen, um ihn zu richten. Aber er hat doch diese Gemeinschaft so sehr geliebt, seit Ewigkeiten war er in dieser Gemeinschaft. Es gab nie eine Zeit, in der er nicht in dieser Gemeinschaft war und jetzt war er es, auf einmal ausgeschlossen davon. Kurz davor in Gethsemane hat er noch gesagt, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Ich will das nicht. Ich will in dieser Gemeinschaft bleiben. Aber damit auch wir eins dort sein können, betet er weiter und sagt aber nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Und er ging diesen Weg. In Philipper 2, lesen wir in Vers 5, ab Vers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Also er hat gesagt, ich beraube Gott nicht, wenn ich ihm gleich bin, denn ich bin Gott. Und er hielt es auch nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Diese innigste Gemeinschaft, die er hatte als Gott, gab er auf, hat sich selbst zu nichts gemacht. Ja, wir Menschen sind im Vergleich zu Gott einfach nichts. Nicht mal ein Staubkörnchen, einfach nichts. Und das hat er auf sich genommen, indem er ein Mensch wurde und hat sich sogar noch mehr erniedrigt, nämlich bis zum Kreuz. So ist Jesus Christus. Der im Anfang da war, bei Gott und selbst Gott war. Und jetzt gibt es solche Freunde, nennen sich Zeugen Jehovas und leugnen in diesem Vers die Gottheit Jesu, dass er nicht Gott sei, sondern meinen, dass man das Griechische folgendermaßen übersetzen müsste: und das Wort war ein Gott. Also nicht der Gott, sondern halt einer, irgend so ein Untergeordneter, so ein erhöhter Engel. Aber auch wenn mal so einer bei euch klingelt, oder vielleicht andere, die das behaupten, dass Jesus hier gar nicht Gott sein kann, könnt ihr den trotzdem einfach aufmachen. Und selbst wenn ihr kein Griechisch könnt, weil einmal das Griechische macht doch deutlich, dass es nicht stimmt, sondern dass es hier sehr richtig übersetzt ist, obwohl es sogar stimmt, dass es ganz wörtlich so dasteht, wie die sagen. Aber man übersetzt eine Sprache nie ganz wörtlich, so ein Wort nach dem anderen, sondern man beachtet immer auch die grammatikalischen Regeln. Und hier ist eben das Prädikativ-Nominativ nicht beachtet. Aber man muss das alles gar nicht wissen. Sondern man kann sich einfach nur jetzt hier den weiteren Verlauf, den Kontext anschauen. Und selbst von daher wird es schon so klar, dass Jesus Christus Gott ist. Schauen wir uns gleich in Vers 3 an. Dieser erste Vers zeigt, Christus hat nicht nur göttliche Worte, sondern er ist das Wort Gottes. Deswegen hat er auch Schöpferworte, wie die Wunder beweisen. Lazarus, komm raus, ruft er. Und der Tote steht auf. Sein Wort bewirkt Totenauferstehung. Das ist unser Herr Jesus Christus, das mächtige Wort Gottes. Vers 2 wiederholt das Ganze einfach nochmal, um uns ja nochmal diese Wichtigkeit aufzuzeigen. Ist einfach damals jüdischer Schreibstil gewesen. Er sagt, dieses Wort war im Anfang bei Gott. Er wiederholt es nochmal, setzt ein Ausrufezeichen dahinter. So fängt also der Johannes sein Evangelium an, indem er uns die Erhabenheit Christi aufzeigt und uns zeigt, wer liegt da ganz unten tief im Dreck in der Krippe? Wer? Dieses erhabene Wort. Schauen wir uns die Schöpfermacht des Wortes an in Vers 3. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Mit dasselbe ist jetzt natürlich dieses Wort gemeint. Und wir haben hier wieder so eine Wiederholung, diesmal nur eine negative. Und es ist wieder so ein hebräischer Schreibstil, der sagt, Achtung, wichtig. Die hatten damals keine Ausrufezeichen wie wir heute. Deswegen haben sie es einfach wiederholt. Ja, indem sie sagt, alles wurde durch dasselbe, positiv, und jetzt noch negativ, und ohne dasselbe wurde nicht eines, das geworden ist. Also sagt das Ganze wirklich doppelt. Und jetzt sind wir wieder bei 1. Mose, bei der ersten Schöpfung. Hier im Johannesevangelium heißt es, dass alles durch dieses Wort, durch Jesus Christus geschaffen ist. Und das heißt in 1. Mose 1, Vers 3, und Gott sprach. Und es geschah, ist dieses Schöpferwort. Gott spricht. Und es ist ein göttliches Wort. Und dieses Wort ist Jesus Christus. Schlagt man mit mir dazu Kolosser 1 auf. Ich will Vers 15 bis 17 lesen. Was das Ganze sehr ähnlich ausdrückt. Es geht um Jesus Christus, von ihm heißt es, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Also es ist alles in ihm, alles durch ihn und alles zu ihm hin geschaffen. Also für ihn, zu seiner Herrlichkeit wurde alles gemacht. Wieder heißt sie eindeutig durch Christus, weil er Gottes Entsprechung ist. Er ist Gottes Bild. Wenn Gott was tut, dann tut es Jesus Christus, weil er Gott ist. Alle Dinge, die Gott tut, tut er in ihm, durch ihn, sodass auch Christus verherrlicht wird für ihn. Und auch hier heißt es, und alles besteht durch ihn. Heißt natürlich, es hat alles seinen Bestand durch ihn, weil er es gemacht hat. Aber, wenn man so von der Grammatik her, von der Zeitform richtig übersetzen wollen, meint es nicht nur, er hat es mal gemacht, sondern es ist ein fortlaufendes Bestehen durch ihn. Ja, weil er alles erhält. Er hat es nicht nur gemacht, sondern er erhält das Ganze auch im Laufen. Deswegen besteht es noch bis heute und ist nicht im Chaos versunken. Er ist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Das meint es, wenn es hier auch heißt, alles wurde durch dasselbe. Alles wurde durch das Wort, durch Jesus Christus. Und dann heißt es weiter, und nicht eines wurde ohne ihn. Und für dieses nicht eines, da steht jetzt im Griechischen dieses Zahlenwort, also eigentlich diese Zahl, nicht eine einzige Sache ist ohne ihn geworden. Wirklich gar nichts. Und wenn nichts ohne ihn geworden ist, dann ist auch er nicht geworden. Er ist kein Geschöpf, sondern er ist selber der Schöpfer. Gott hat ihn nicht erschaffen, wie die Zeugen Jehovas hier behaupten. Der ganze Kontext macht klar, dass er Gott sein muss. Wenn nichts geschaffen wurde ohne ihn, kann er selber nicht geschaffen sein. Er ist der Schöpfer und deswegen gehört ihm auch alles. Diesem kleinen Kind in der Krippe, das angewiesen war auf Maria und Josef, der sie in die Windel gemacht hat wie jedes andere Kind. Ihm gehört alles. Die Notwendigkeit des Wortes, Vers 4 und 5. Wozu brauchen wir ihn? Wir haben uns die Göttlichkeit angeschaut, die Schöpfermacht. Jetzt, wofür brauchen wir dieses Wort? In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. In ihm war Leben. Ja, Leben heißt biblisch Verbindung zu Gott haben. Weil er ist der Lebenserfinder. Und außerhalb von ihm gibt es kein Leben. Weil damit ist nicht nur jetzt so unsere Existenz gemeint. Die gibt es auch nicht außerhalb von ihm. Aber auch noch viel mehr ist gemeint, nämlich das wirkliche, das ewige Leben, das erfüllte Leben, die Verbindung zu ihm zu haben, nach unserer eigentlichen Bestimmung zu leben. In uns ist es nicht zu finden. Was findet man denn in uns? Wir können mal nachschlagen in Römer 5, Vers 12, was wir denn in uns finden anstatt von Leben. Römer 5, Vers 12 heißt es, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben und so weiter. Bei uns ist Sünde und dadurch Tod. Das Gegenteil vom Leben. Der Tod herrscht in uns seit dem Sündenfall. Aber wie anders ist da er, wenn es heißt, in ihm ist Leben. Er ist nicht dem Tod unterworfen, er ist sündlos. Deswegen ist auch die Jungfrauengeburt zum Beispiel so wichtig, weil sie zeigt, er ist nicht in dieser Todeslinie von Adam her. Er ist anders. Er ist nicht in dieser Linie, wo der Tod herrscht, sondern er ist selber das Leben. Und deswegen sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich habe nicht nur Leben, sondern ich bin das Leben. Darum ist er unser alles. Darum ist er so notwendig. Aber noch mehr. Und das Leben, das er ist, war das Licht der Menschen. Also er ist das Licht der Menschen. Deswegen sagt er auch später im Johannes Evangelium, ich bin das Licht der Welt. Ohne ihn gäbe es nichts auf der Erde, keine Existenz. Aber wir wissen, ohne Licht existiert nichts, würde hier in der ganzen Welt nichts funktionieren, nichts wachsen, nichts könnte leben. Aber noch viel mehr, er ist auch zusätzlich zu dem, ist er dieses geistliche Licht, ohne das überhaupt kein Leben gibt. Aber er kommt, beginnend an Weihnachten, und scheint. Er scheint, um uns Leben zu geben. Ja, das Licht scheint in der Finsternis. Aber was heißt denn weiter? Und dann schauen wir uns gleich an, was weiter heißt. Das Licht scheint in der Finsternis. Ja, in diese Welt, in diese finstere Welt mit aller Verdorbenheit und Gottlosigkeit, da scheint Jesus Christus rein. Von uns aus hätten wir keine Chance, zu Gott ins Licht zu kommen. Ja, wir sind tot in unseren Sünden, da ist Finsternis, wir sehen den Weg nicht mal. Selbst wenn ein Mensch wollen würde, was er gar nicht will, weil er selbst in sich finster ist, selbst wenn er es wollen würde, da ist um ihn herum so finster, selbst da hätte er keine Chance. Der Punkt ist nur, der Mensch will nicht mal. Er selber ist diese Finsternis und will nicht zum Licht kommen. Wir haben wirklich eine totale Finsternis ohne Leben. Und deswegen brauchen wir ihn auch, so notwendig. Aber jetzt kam er, um Licht zu geben, dadurch auch den Weg aufzuzeigen und um Leben zu geben. Und alle, die sich unter ihn gebeugt haben, denen kann ich dann wirklich sagen, Geschwister, wir sind nicht mehr in der Finsternis, sondern wir sind im Licht. Wir sind Geliebte, wir sind Freunde, wir sind Nahegebrachte, Brüdern und Schwestern dieses Herrn Jesus. Wir haben da eine herrliche Stellung in ihm, in dem Licht und dem Leben. Also er scheint in die Finsternis. Dann heißt es weiter, und die Finsternis hat ihn nicht erfasst. Und es meint jetzt nicht nur, dass sie ihn nicht angenommen haben, das wird ja danach nochmal gesagt, hier in den Versen 11, sondern es meint vielmehr, die Welt, die hat ihn nicht überwältigen können. Die hat ihn nicht erfassen können, nicht greifen können. Ja, weil die Welt, die will ja von sich aus gar nicht ihn annehmen. Das will sie gar nicht. Die Finsternis, die wollte ihn eigentlich ergreifen. Ja, dieses Wort für erfassen, das kommt im Johannesevangelium nochmal zweimal vor und meint immer so ein negatives Ergreifen wollen. Ja, das wird zum Beispiel genutzt, wenn es heißt, dass die Volksmenge ihn ergreifen wollte. Ja, da wollten sie ihn nicht zum König machen, in dem Fall wollten sie ihn überwältigen. Und auch hier genau das Gleiche. Das Bild des Christus erscheint in diese Welt. Er ist dieser ganzen Welt herrlich gezeigt worden, die ihn aber überwältigen wollte. Aber sie konnte es nicht, weil die Finsternis muss vorm Licht fliehen. Er, unser Herr, ist zu mächtig, denn er ist erstens Gott, der Allmächtige, haben wir in Vers 1 und 2 gesehen. Er ist Gott, der Schöpfer, in Vers 3, und er ist das Licht und das Leben. Und die Finsternis hat da nichts zu melden. Und jetzt kommen wir zum Schluss zu Weihnachten, zur Menschwerdung des Wortes. Dass es nicht zu lang wird, überspringen wir jetzt einfach die Verse 6 bis 13 und kommen direkt zu Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dieses Wort Jesus Christus kommt jetzt aus der Ewigkeit zu uns, nimmt unser Fleisch und Blut an. Warum? Warum sollte er das tun? Warum sollte er bei uns wohnen? Wörtlich heißt er bei uns zelten, wie damals schon die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung, wie damals schon Gott bei uns gewohnt hat, aber halt doch nicht so wie im Herrn Jesus. Das ist jetzt auf jeden Fall nochmal eine Steigerung. Warum sollte er so richtig noch sogar als Mensch geboren zu uns kommen? Warum? Warum sollte er uns seine Herrlichkeit zeigen, wie es hier heißt? Warum sollte er uns Gnade und Wahrheit bringen, wodurch wir die Finsternis gebracht haben? Warum? Wo er doch alle Herrlichkeit hatte, der hat doch gar nichts gebraucht. Nee, es ist auch nicht, weil er was braucht. Ja, wir Menschen, wir machen immer alles, weil wir das irgendwie brauchen oder so. Er hat es nicht gebraucht. Und ja, es war richtig eklig für ihn, in unseren Dreck zu kommen, in unsere Finsternis. Aber er hat es gemacht, weil er gnädig ist, weil er voller Gnade ist, heißt es hier. Und weil er Menschen retten will, um sie in seine Herrlichkeit reinzuführen. Dass sie diese Herrlichkeit anschauen können, begreifen können, darin leben können. Wir sollen seine Herrlichkeit sehen und ihn dafür verherrlichen. Diese Wahrheit, dass wir es nicht schaffen, dass wir in der Finsternis sind, diese Wahrheit hat uns Mose gebracht im Gesetz und gezeigt, wo wir falsch sind, dass wir falsch sind, dass wir keine Chance haben. Und er kommt und bringt uns auch Wahrheit. Aber nicht nur Wahrheit, sondern hier heißt es, er ist voller Gnade und Wahrheit. Zu der Wahrheit, dass wir tot in Sünden sind, bringt er jetzt die Gnade rein. Indem er Mensch wurde, beginnt er damit. Was davor immer angekündigt war und alles darauf hin verwies und nur ja, so Vorläufer waren. Kurzfristige Dinge, die uns das Ganze zeigen sollen. Und danach sind sie wieder erledigt, weil das Eigentliche gekommen ist. Dazu bringt er jetzt noch Gnade, um das Ganze ja auch überhaupt es für uns möglich zu machen. Kommt er an Weihnachten in Gnade zur Wahrheit dazu. Die Wahrheit des Gesetzes, wir sind alle verlorene Sünder. Aber in Christus, da hat sich Gnade und Wahrheit vereinigt. In dem Psalm heißt es mal, Gnade und Wahrheit haben sich geküsst. Die sind jetzt zusammengekommen in ihm. Das ist also die Weihnachtsgeschichte nach Johannes. Wenn jetzt vielleicht alle so in der Weihnachtsstimmung sind, dann geht mit dieser Sicht rein, wer hier in der Krippe liegt. Ja, wenn ihr vielleicht auch noch die anderen Weihnachtsgeschichten lest, die ja genauso richtig und wahr sind, nur eine andere Perspektive, genauso wichtig zeigen. Wenn ihr davon lest, dann geht mit dieser Perspektive rein und denkt dran, wer da ist, nämlich Gott, der allmächtige Schöpfer des Lebens selbst, das hier gerade zum Leben gekommen ist. Ich hoffe, diese Erhabenheit Christi hier in dem Text bringt euch zur Anbetung und macht euch froh, wenn ihr zu ihm gehört und diese Gnade erfahren habt. Wenn nicht, kehrt zu ihm um. Bei ihm findet ihr Gnade. Nicht nur Wahrheit, auch Gnade. Er reicht wirklich aus, er genügt. Und das lasst uns jetzt auch in dieser Zeit, ja, dieser Welt bezeugen. Vielleicht immer auch mehr jetzt im Kreis der Familie ist, wo auch Ungläubige dabei sind. Lasst es uns auch ihnen bezeugen. Manche sind in dieser Zeit auch noch ein bisschen offener dafür. der Herr des ganzen Universums, er kam und wurde Mensch. Das ist eine wichtige Geschichte. Amen.